Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Name ist Jessica und ich darf heute predigen. Ich möchte euch als erstes einladen, jetzt keinen Cut zu machen und zu sagen, okay, das war der Lobpreis und jetzt kommt die Predigt, sondern seht einfach das, was ich euch heute erzähle, als eine Erweiterung. Und nehmt als Grundlage dafür, du kannst es nicht verdienen, aber Gott liebt dich. Und ich möchte dich einladen, öffne du dein Herz heute meinen Worten, auch wenn sie vielleicht Sachen ansprechen, die für dich unbequem sind. Und ich möchte dir sagen, bei Gott ist Vergebung die Fülle. Vielleicht hörst du heute irgendetwas. Lass es nicht an dir vorbeigehen, sondern dreh um. Geh einen neuen Weg, geh eine andere Richtung. Bei Gott ist Vergebung die Fülle. Wir sind momentan in der Predigtreihe, beziehungsweise das ist jetzt die 7. Predigt und die nächsten 3 Predigten würde ich gerne mit dem Wort, mit diesem komischen Satz, Butter bei die Fische überschreiben. Das heißt, wir werden immer konkreter und noch konkreter und die nächsten 3 Male geht es um Ehe, um Familie, um Job. Bisher hatten wir gehört, wie ist es mit der Beziehung Mensch-Gott, wie ist es in der Beziehung miteinander, in der Gemeinde. Und heute steigen wir ein beim Thema Ehe. Vorneweg, ich sage euch, Gott hat die besten Beziehungstipps überhaupt. Wenn er uns gemacht hat, weiß er ganz genau, wie wir gewired sind, wie wir gemacht sind. Er weiß, was wir brauchen, was uns gut tut. Und vor allem hat er uns geschaffen, dass wir mit unserem Leben und durch unser Leben Jesus verherrlichen und es auch durch unsere Ehen. Ehe ist ein spannendes Thema, weil wir alle an verschiedenen Punkten stehen. Der eine ist noch nicht verheiratet, der andere ist gerade frisch verheiratet und sagt, das ist das Coolste überhaupt. Und der nächste ist schon relativ lang verheiratet und hat vielleicht nicht mehr ganz so viel Elan, wenn er darüber nachdenkt. Ich bitte euch jetzt einfach, heute für euch zu hören. Schwupp. Und als erstes ein Wort an euch, ihr lieben Singles. Wenn ihr jetzt denkt, ach, warum bin ich heute bloß aufgestanden? Diese Predigt ist auch für euch. Und zwar erstens, ihr habt eure Wahl noch vor euch. Hört gut zu, damit ihr euch gut überlegt, für wen ihr euch entscheidet. Wählt, ob und wen ihr heiraten wollt. Und ich möchte euch als Teil der Gemeindeleitung raten, dringlichst raten, entscheidet euch für jemanden, der Jesus liebt, der Jesus an erster Stelle hat, der mit euch die gleiche Lebensbasis hat, der das gleiche Lebensziel hat, nämlich Jesus mit seinem Leben zu verherrlichen. Und der zweite Grund, warum ihr heute gut zuhören solltet und warum auch diese Predigt für euch ist, auch wenn ihr gerade nicht in der Ehe drin steckt, ihr seid Freunde, Familie, Ratgeber und Zuhörer von Leuten, die gerade in einer Ehe sind. Und ich möchte euch zusprechen, lasst die nicht alleine wursteln, sondern es ist auch eure Aufgabe, als Schwester, als Bruder, Gottes Sicht auf Ehe dann weiterzugeben und vielleicht auch mal irgendwo zu sagen, ich weiß nicht, ob du da in die richtige Richtung gehst. Also nehmt das mit. Liebe Ehefrauen, klassischer Rat, bitte hört heute nicht nur für euren Mann, sondern hört für euch selbst. Dir sage ich, du kannst eine noch bessere Ehefrau sein. Egal wie gut du bist, du kannst noch besser werden. Liebe Ehemänner, klar, Konter, war logisch. Hört euch das nicht nur als eine Information an, sondern bringt das bitte mit eurer Person, eurem Leben und eurer Ehe in Verbindung. Frag dich, was hat das mit mir zu tun? Auch du kannst ein noch besserer Ehemann sein. Und für uns alle gilt, wir sind gerufen, Gott zu lieben mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Hingabe, mit unserem ganzen Verstand und unseren Nächsten wie uns selbst, auch wenn das unser Ehepartner ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sag euch, egal wie gut deine Ehe ist, da geht noch mehr. Ich wette, keiner von uns ist schon ganz oben, wo Gott sagt, wow, da fällt mir nichts mehr zu ein. Du hast wirklich 100% erreicht. Tadellos. Ich glaube, wir alle können uns mehr danach ausstrecken, noch mehr Gott zu verherrlichen, indem wir miteinander eine Ehe führen, die strahlt. Bevor ich so richtig einsteige, möchte ich euch noch ein bisschen was Grundsätzliches zur Ehe sagen. Erstens, Ehe ist Gottes Idee. Und zwar, Ehe ist nicht ein nettes, romantisches Add-on im Leben, das mit einer fulminanten Hochzeit beginnt und dann so sukzessive irgendwo sich verliert. Und Ehe ist auch nicht antiquiert und mal eine Idee, die noch für Oma und Opa gut war. Ehe ist Gottes Idee als der Rahmen für das Zusammenleben von Mann und Frau. Als der Rahmen für Sex. Sex gehört in die Ehe, ist so. Und Ehe ist der Rahmen für Familie, für Kinder, für diese Gemeinschaft. Die Ehe ist ein Bund. Sie beginnt mit der Hochzeit und sie endet optimalerweise nach einem erfüllten, tollen, langen Leben mit dem Tod eines Ehepartners. Ehe ist ein Geschenk und es kann ein Geschenk sein. Und es kann der Ort sein, der Sicherheit, eine Mauer gegen die Widrigkeiten des Lebens. Ehe kann eine Freude sein. Und es kann auch Zeiten geben, da ist Ehe das nicht und man hat sich gemeinsam in eine Sackgasse manövriert. Ich möchte jetzt sagen, wenn das so ist, werf die Flinte nicht leichtfertig ins Korn. Es ist zu kostbar, um es einfach aufzugeben. Sucht gemeinsam von außen Hilfe. Lass da Leute ran. Und eine Anlaufstelle, die wir hier auch in der Gemeinde haben, ist das Team von Eheleben. Wenn ihr einfach merkt, oh, das ist ein bisschen, da könnten wir noch ein bisschen besser sein, geht mal auf die zu. Ehe ist etwas, an dem man arbeiten muss. Das ist wie, klassischer Vergleich, ist wie ein Garten. Unkraut kommt von alleine, aber das, was man wirklich haben will, das muss man pflegen. Und es ist unsere Aufgabe, das auch zu pflegen. So, jetzt darf jeder von euch auch mal nachdenken, wer ihm so einfällt. Also ich kenne unheimlich viele tolle junge Ehepaare. Gestern haben Natanja und dann Benny geheiratet und es war eine tolle Hochzeit. Das ist ein tolles, junges Ehepaar. Aber mir fallen erschreckend wenig ältere Ehepaare ein, die tolle Ehen führen, die mir Vorbild sind. Weil ich sage, oh, genau, Hammer. Und ich finde, es ist echt traurig. Und wenn ich an eines von diesen älteren Ehepaaren denke, dann geht mir das Herz auf. Dann bin ich, oh, ist das so toll. Und ich möchte euch von einem erzählen. Zwei genau genommen. Aber ich fange mit einem an. Das erste Ehepaar, das mir einfällt, sind meine Oma und mein Opa. Die haben dieses Jahr eiserne Hochzeit. Das sind 65 Jahre. Das bedeutet erstens, du musst relativ eine gute Gesundheit haben, dass du so alt wirst. Du musst früh heiraten und dann musst du relativ lang miteinander klarkommen. 65 Jahre sind meine Oma und mein Opa mittlerweile verheiratet. Und die haben schwierige Zeiten hinter sich. Ja, die sind damals nach dem Krieg, Flucht, 3 Kinder, 4 Koffer, 1 Kinderbett, nichts sonst. So sind sie hier angekommen. Meine Oma hat so ziemlich jeden Job gemacht, den man damals machen konnte. Von Ziegelschleppen in der Ziegelei, zu Christbaumkugeln bemalen, zu Näherei, zu irgendwelche Bürotätigkeiten. Es gibt nichts, was sie nicht schon mal irgendwie irgendwo gemacht hätte. Und mein Opa, klar, der wurde Fahrer, weil Fahrer gerade gesucht wurden und hat das sein ganzes Leben lang gemacht und hat es richtig gut gemacht und gerne. Wir haben erlebt, was bedeutet, wenn es Geld knapp ist, wenn Gesundheit angeschlagen ist, haben wirklich schwere Zeiten erlebt. Ich meine, sie haben auch erlebt, dass eine ihrer Töchter gestorben ist. Schwere Zeiten. Und sie hatten super Zeiten. Hatten Zeiten, wo ihre Enkelin, das bin dann ich, 3 Jahre ziemlich intensiv bei ihnen gewohnt hat. Als kleines Kind war ich die meiste Zeit eigentlich dort und habe dort auch geschlafen. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Oma immer singend durchs Haus gegangen ist. dass mein Opa nach der Arbeit mit mir Indianer gespielt hat, dass er mittags, kurz zur Mittagspause nach Hause gekommen ist. Es gab immer was Leckeres zum Essen. Es war eine schöne Tischgemeinschaft da. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ich habe mich so geborgen gefühlt. Meine Oma hat mit mir abends gebetet. Ist mit mir sonntags in den Gottesdienst, Gottesdienst gegangen. Es war ein Ort, der für mich total friedlich war. Es war, sicherlich haben die sich irgendwann mal gestritten, aber meine Oma sagt selbst, sie hat nie einen Streit, der länger ging als ein, zwei Stunden. Es gab keinen Tag, wo sie sich nicht angeguckt hätten. Und jetzt sind sie 88 und wisst ihr, es ist so cool, die lieben sich immer noch. Meine Oma erzählt regelmäßig, wenn sie morgens aufwachen, gibt mein Opa ihr links und rechts ein Bussi auf die Backe und sagt, ich liebe dich, schön, dass wir heute noch leben. Und dann geht es so in den Tag hinein. Ja, und mittlerweile er ist so ein rüstiger Typ, der einfach gerne Schnee schippt, am besten den ganzen Tag, optimalerweise in kurzen Hosen. Er hat jetzt angefangen, auch Hausarbeit zu machen. Und sie ist so der Finanztyp schlechthin. Also wenn ihr irgendjemanden braucht, der mal irgendwo einen Streit für euch führt, weil da irgendwo noch ein bisschen Geld rauszuholen ist und es einfach sieht und so kämpferisch ist, das ist meine Oma. Das ist toll. Leute, ich finde das Hammer. Ich sage euch, was ich von ihnen gelernt habe. Ich habe gelernt, tolle Ehen hängen nicht von äußeren Umständen ab. Wenn du also heute hier bist und sagst, deswegen kann meine Ehe nicht funktionieren, weil das und das und das, ich sage dir heute, tolle Ehen hängen nicht von äußeren Umständen ab. Und die zweite Ehe, die mir einfällt, das ist ein Ehepaar, das haben Annelie und ich intensiv kennenlernen dürfen, als wir damals in Amerika waren. Und wir haben euch viel von den Midwood schon erzählt. Und es sind wieder David und Louise Midwood. Die zwei waren zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, über 50, hatten drei bildhübsche, sehr gute, erwachsene Töchter. Und David und Louise waren super gegensätzlich. Er liebte Menschenmassen, je mehr, desto besser, am besten 24 Stunden am Tag. Sie liebte es, allein zu sein, bestenfalls die kleine Familie. Er liebte es, früh aufzustehen und zu singen und sie liebte es, spät ins Bett zu gehen. Also egal, was sie gemacht haben, sie waren einfach immer gegensätzlich. Aber sie haben zwei Sachen gehabt, in denen waren sie absolut eins. Und es war ihre absolute Liebe zu Jesus, eine totale Hingabe an sein Reich. Und ihre absolute Liebe zueinander. Das war so cool. Wenn David von Louise gesprochen hat, dann kam ein Schwärmen. Dann hat er von seiner Frau erzählt, die so ein tolles Temperament hat und die so viel Witz hat, die so intelligent ist, die so einen Charme hat, die sich so gut auskennt, die einfach nur toll ist. Und du hast sie gefragt, mit was für einer Frau ist der verheiratet? Die war toll, aber also, ja, das war wow. Und wenn Louise David angeguckt hat, dann war so klar, ihr ganzer Blick hat gesagt, an meinen Mann kommt keiner. Ich fand es Hammer. Und ich sage euch, was ich von ihnen gelernt habe. Ich habe gelernt, das habe ich euch da auch schön draufgeschrieben, Jesus ist die Basis und das Ziel einer tollen Ehe. Und wer sich Jesus ganz unterordnet, wenn sich beide ihm ganz unterordnen, dann können sogar Gegensätze, die einen sonst in den Wahnsinn treiben würden, eine wunderbare Ergänzung darstellen. Aber nur mit Jesus, ganz sicher. Jesus ist das Geheimrezept für eine tolle Ehe. Und jetzt kommen wir zu dem Bibelvers von heute. Der steht in Kolosser 3, 18 bis 19. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, geht nicht rücksichtslos mit ihnen um oder werdet nicht bitter gegen sie. Und jetzt müsst ihr ganz genau reingucken. Diese Verse atmen Jesus. Wenn ihr zu Hause seid, lest nochmal den ganzen Kolosserbrief. Nehmt nicht nur diese zwei Verse, sondern liest alles, was wir jetzt schon hatten. Wenn man diese Sätze aus dem Kontext reißt, dann können die schon viel Schaden anrichten. Ja. Man könnte sie missbrauchen, könnte sagen, hey, die Frauen müssen wir irgendwie niedrig halten und irgendwie ja, klein machen. Aber das ist gar nicht, was da drin steht. Wenn ihr sie richtig lest, dann lest ihr, dass sie ein Geheimnis bergen, nämlich, ihr lieben Frauen, indem ihr Christus ähnlicher werdet, werdet ihr bessere Ehefrauen. Ihr Männer, indem ihr Christus ähnlicher werdet, werdet ihr bessere Ehemänner. Und es reicht in dem Fall nicht, sich Christ zu nennen, sondern es bedeutet absolute Nachfolge von Jesus, ihn an oberster Stelle zu haben. Zu sagen, Gott, du bist mein Gott, du bist mein Herr und du bist mein Erlöser, du bist mein größter Schatz. Und ich will dir nachfolgen mit allem, was ich bin. Fangen wir mit euch lieben Frauen an. Ihr Frauen oder liebe Frau, sei wie Christus, ordne dich unter. Unterordnung. Spürt ihr das? Was für ein unangenehmes Gefühl heutzutage. Schmeckt gar nicht. Unterordnung ist die Überschrift für viel Leid von Frauen. Für Chauvinismus, für Unterdrückung. Aber die Unterordnung, die hier gemeint ist, bedeutet nicht blinder Gehorsam, Kopf einziehen, nicht nachdenken dürfen, schweigen müssen, alles hinnehmen, devotes Kuschen, Kniefall. Unterordnung ist eine Herzenshaltung. Unterordnung bedeutet, loyal zu sein, hinter jemandem zu stehen, ein Unterstützer zu sein. Das ist nicht eine einmalige Sache, das ist eine fortwährende Haltung, den anderen zu achten, höher zu achten. Unterordnung ist eine Vertrauensfrage. Die Bereitschaft, sich der Leitung, der Führung und der Versorgung des Partners anzuvertrauen. Und diese Unterordnung, die kann man nicht erzwingen. Die ist ein Geschenk. Das ist eine freiwillige Unterordnung. Ich möchte die Bibel bei euch in ein neues Licht rücken. Wenn sie damals nach Unterordnung, wenn Paulus da von Unterordnung schrieb, dann war das, und jetzt haltet euch fest, was skandalös Neues. Hätte er da nicht gedacht, ne? Warum? Die Unterordnung, die Paulus nennt, basiert auf Partnerschaft. Ich nehme euch jetzt mit in die damalige Zeit. In der griechischen, in der jüdischen Kultur hatten Ehefrauen nichts zu melden. Gar nichts. Die waren eine Sache. Die hatte man, die waren zu Hause, die haben sich um die Kinder gekümmert, die durften nicht raus. Das war Usus. Das war ganz, ganz klar. Kein Mensch hat sich da irgendwie Gedanken gemacht, überhaupt ein Wort an die zu richten. Sie waren null im öffentlichen Leben. Und dementsprechend war Unterordnung auch keine Entscheidung, sondern das war eine Selbstverständlichkeit. Das stellte niemand in Frage. Und deswegen hätte es Paulus auch gar nicht erwähnen müssen. Ja, warum denn auch? Ich meine, das war ja klar. Aber nein. Bahnbrechend neu im Christentum, bei Paulus, bei Jesus, ist die Aufwertung der Frau, die darüber kommt. Das merkt ihr jetzt nur nicht. Bei Jesus, bei Paulus sind Frauen und Männer gleich viel wert. Das gab es bis dato nicht. Auf einmal, und das impliziert dieser Satz, wenn ihr das von damals her hören würdet, bedeutete es, die Beziehung zwischen Mann und Frau war nicht mehr die Beziehung zwischen jemandem, der eine Sache besitzt, sondern sie wurde zur Partnerschaft. Zwei Partner von gleichem Wert, die gegenseitige Pflichten hatten. Das ist biblische Unterordnung basiert, also auf Partnerschaft. Und der zweite Punkt, biblische Unterordnung hat Jesus im Fokus. Jesus selbst hat Unterordnung vorgelebt. Innerhalb der Trinität gibt es keine Wertunterschiede, aber der Vater sendete den Sohn und der Sohn ließ sich senden. Paulus zwingt also die Frauen nicht in der Unterordnung, die sie sowieso, also die nicht in Frage gestellt haben, sondern er appelliert an sie, sich unterzuordnen und den Schritt in diese Partnerschaft hineinzumachen. Es geht um die freiwillige Unterordnung, durch die sie Christus ehren, wie es sich im Herrn angemessen ist. Eine Unterordnung aus Liebe heraus zu Christus, die geschenkt ist, die gegeben wird, nach dem Motto, tu es für Jesus. Es ist freiwillig. Und jetzt frage ich euch, ist diese Unterordnung heute noch aktuell? Und das ist einfach schön für damals, aber was gilt das für uns heute? Ich fordere euch raus. Ich sage, diese Unterordnung ist immer noch aktuell. Sie gilt noch. Die christliche Unterordnung, die damals Jesus im Zentrum hat, hat es heute auch noch. Denn sie ehrt Jesus. Sie zeigt den Glauben an ihn. Sie spiegelt seinen Charakter wider. Und Unterordnen tut man sich eigentlich nicht nur, wenn man einer Meinung ist, sondern Unterordnung tut man sich auch, wenn man gerade nicht der Meinung ist. Ich behaupte also, für uns gilt heute genauso. Für dich in deiner Ehe, für mich. Sei bereit, dich unterzuordnen, da sich Jesus untergeordnet hat. Was meine ich damit? Achte deinen Partner höher als dich selbst. Bestärke ihn in der Rolle, die Gott ihm zugewiesen hat. Hilf ihm, der zu werden, zu dem Gott ihn machen möchte. Respektiere ihn. Zeige ihm, dass du in seinem Team mitspielst, dass du für ihn bist. Mach ihm bewusst und lass ihn spüren, er kann sich auf dich verlassen. Du bist für ihn. Du akzeptierst sein Leiten auch. Und das behaltet auch, du vertraust ihm. Damit ist nicht gemeint, dass man nicht seine Sichtweise auf die Dinge sagen dürfte. Aber es geht darum, es auf die richtige Art und Weise zu sagen. Damit ist gemeint, dass dein Ehemann sich 100% auf dich verlassen kann und dir vertrauen kann, dass du ihn vor anderen nicht bloßstellst, dass du ihn nicht doof dastehen lässt und dass er das auch weiß in den Gesprächen, die du mit deinen Freundinnen irgendwo hast, wo er nicht mit dabei ist. Dass er einfach weiß, du bist für ihn. Ich möchte dich einladen, heute Abend mit deinem Ehemann das Gespräch zu suchen und zu fragen, Schatz, Butter bei die Fische, wie sieht's aus? Ehre ich dich? Die Art, wie ich mit dir umgehe? Respektiere ich dich? Spürst du das? Oder muss ich was anders machen? Sprecht miteinander. Aber die Sache mit der Unterordnung funktioniert eigentlich am allerbesten, wenn beide Partner Jesus nachfühlen. Weil es gibt jetzt noch die Sache mit dem Mann, ne? Also wir haben, ihr lieben Ehefrauen, aber jetzt kommt lieber Ehemann. Sei wie Christus. Liebe mit aufopfernder Agape-Liebe. Ihr Männer, liebt eure Frauen, geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Liebe heißt hier nicht mal Blumen mitbringen oder mal ein nettes Kompliment machen. Und auf keinen Fall passiv sein und einfach nichts Schlechtes machen. Sondern Liebe ist hier Agape-Liebe. Paulus hat 3 verschiedene Worte zur Auswahl, um hier von Liebe zu reden. Er hätte einfach zum Beispiel Philia nehmen können. Philia ist die natürliche, freundschaftliche Liebe. Meine Frau ist hübsch und natürlich liebe ich sie und die ist ja auch nett und deswegen liebe ich sie eigentlich auch. Und wenn man dann ein paar Jahre fortgeschritten ist, könnte man dann sowas machen wie, komm Mutti, wir gucken jetzt gemeinsam fern. So eine kameradschaftliche, freundschaftliche Liebe. Das meint Paulus nicht mit Liebe. Er hätte auch Eros nehmen können und ich glaube, wir alle haben so eine gewisse Vorstellung, was er damit meint. Das wäre dann die sich nehmende, die begehrende Liebe. Die hat er auch nicht genommen. Ihr Männer, liebt eure Frauen? Nein, das war es auch nicht. Er hat gesagt, ihr Männer, Agape, liebt eure Frauen. Agape ist die Liebe, mit der Gott die Menschen liebt. Agape ist diese Liebe, die dem Gegenüber Wert und Würde gibt. Agape ist die Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst. Ihr lieben Männer, wenn ich jetzt ihr wäre, würde ich schlucken. Paulus hat den Anspruch an euch, dass ihr eure Ehefrauen mit Agape-Liebe liebt. Im Epheserbrief steht, Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Und zwar auch, wenn eure Frauen nervig sind, hysterisch werden, reden, unlogisch handeln, provozieren, gemein sind, manipulieren, alles persönlich nehmen, schnell angeklagt sind und lange beleidigt sind. Amen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den eigentlich jeder von euch jetzt im Hirn haben sollte. Unmöglich. Ja, stimmt. Absolut. Ist mega unmöglich. Völlig unmöglich sogar. Kein Mensch kann von sich heraus über einen längeren Zeitpunkt Agape lieben. Irgendwann mal kommt man an den Punkt, wo die Hutschnur reißt, wo man sagt, I've had it, genug jetzt hier, Schluss an dieser Stelle. Und dann kommt die Bitterkeit, von der oben gesprochen wird. Aber ich möchte euch jetzt an die vorangegangenen Predigten erinnern. Wir sind ein neuer Mensch. In Christus ist dies möglich. Gott schenkt Agape-Liebe, damit wir, oder ihr in dem Fall, Agape-Liebe weitergeben könnt. Und wenn wir gerade an dem Punkt sind, das heißt nicht, dass wir Frauen unsere Männer nicht lieben müssen. Ja? Also das hat jetzt keiner gesagt, sondern auch die Frauen lieben ihre Männer. Was spannend ist, liebt steht hier im Imperativ. Liebt! Das heißt, Gott erwartet von dir, dass du so lange betest, Gott, gib mir Liebe für diese Frau, schenk mir Agape-Liebe, bis du für den Tag genug Agape-Liebe hast. Das machst du jeden Tag neu. Denn da steht, liebt eure Frauen. Und ihr tut dies zu Gottes Ehre. Auf die Art und Weise, ihr Männer, könnt ihr Gott ehren, indem ihr eure Frauen liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das sieht man. Und es wird eure Ehen komplett strahlen lassen. Agape-Liebe im Großen beinhaltet auch Sicherheit, Geborgenheit geben, geliebt sein, der Frau zeigen, dass sie gesehen ist und eure Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ich frage dich ein paar, drei Fragen. Bist du ein Safe Place für deine Frau? Ist sie bei dir sicher? Weiß sie, dass du die Verantwortung übernimmst? Für sie, für die Kinder? Kann sie sich auf dich verlassen? Kann sie dir vertrauen? Und jetzt mal alle zusammen, denk mal nach. Ist es nicht so, Agape macht dich Mann zu jemandem, dem man sich als Frau gerne unterordnet. Und hier greift die Partnerschaft. Gott sagt nicht nur zum einen das und zum anderen das, sondern es ist wie ein Tanz. Wenn wir gemeinsam dem nachstreben, was Jesus, wie Jesus sich das mit der Ehe gedacht hat, dann werden wir einander uns Bestes tun und einen gemeinsamen Tanz haben, der uns wirklich stärkt gegen alles, was irgendwo von außen kommt, egal was das Leben mit sich bringt. Und jetzt möchte ich euch ein paar kleine Tipps im Kleinen geben, wie man seine Frau lieben kann. Da ich eine Frau bin und jetzt heute mal hier so predigen darf, kann ich das jetzt rüberbringen. Sachen, die ich schon immer mal sagen wollte. Erstes Geheimnis. Du möchtest eine hübsche Frau? Zeig ihr, dass du sie liebst. Dass du sie siehst. Dass du siehst, was sie für dich tut. Dass du siehst, was sie für euer Zuhause tut. Unterstütze sie darin. Es liegt zum großen Teil an dir, lieber Mann, ob deine Frau nach einigen Ehenjahren eine strahlende Persönlichkeit oder ein motziges, tropfiges Dach ist. Also, wenn du eine hübsche Frau haben willst, in einigen Jahren, liebe sie. Und jetzt noch Insider-Tipps. Es reicht nicht, ab und an ein Kompliment zu machen oder ein Geschenk zu kaufen. Das Wichtigste ist, wirklich wichtig, ganz wichtig, dass deine Frau fühlt und erkennt, dass du sie siehst, und zwar in dem Moment mit dem, was sie gerade eben beschäftigt, und ihr zuhörst. Dass du wahrnimmst, womit sie gerade eben kämpft. Also allgemeine Komplimente kommen bei Frauen nicht gut an, sondern es muss tatsächlich in die Situation passen. Erzählt sie dir von einem roten H&M-Pulli mit schwarzer Schleife, dann will sie einen roten H&M-Pulli mit schwarzer Schleife. In ihrer Größe. Wenn du jetzt nicht weißt, was ihre Größe ist, guck mal im Kleiderschrank, nimm was, was sie in letzter Zeit anhatte, das, was hinten drin steht, das ist wahrscheinlich die Größe. Was sie nicht will, ist irgendein Pullover. Wenn sie dir erzählt, dass sie übermüdet ist, dann will sie nicht, dass du ihre schönen Schuhe lobst, sondern dass du morgen früh die Kids übernimmst. Und wenn dir gerade die Hausarbeit über den Kopf wächst, dann möchte sie nicht, dass du sagst, ach, du bist so toll, Schatz, sondern dann hätte sie gerne, dass du sagst, Schatz, ich bringe gerne den Müll raus, soll ich auch noch die Küche machen? Und dann kommt diese eine spezielle Woche im Monat. Und wenn sie dann mal wieder verzweifelt und du kannst nicht so richtig herausfinden, warum, bitte nicht Augen verdrehen und sagen Hormone, sondern einfach so tun, als würdest du verstehen, was du nicht verstehen kannst, weil sie es auch nicht versteht. Ich möchte euch einladen, redet über eure Beziehung, sagt, was ihr einander braucht, wie ihr euch besser lieben könnt, wie ihr versteht, dass der andere liebt. Es macht überhaupt keinen Sinn, jemandem von Liebe zu erzählen und ihm zu zeigen, dass man ihn liebt und er versteht es nicht. Sondern Liebe muss ankommen, redet miteinander. Frag mal deine Frau, wie du für sie ein besserer Safe Place sein kannst. Ein Ort, an dem sie sich wirklich geborgen fühlt. Und redet darüber, wie du ihr deine Liebe zeigen kannst, damit sie es auch tatsächlich versteht. Ich bin davon überzeugt, wenn sich beide Ehepartner nach Christus ausstrecken, dann funktioniert Ehe. Auch in Zeiten, in denen es echt schwierig ist. Und zu Zeiten, in denen es echt schwierig ist. Und dann achtet jeder den anderen höher als sich selbst. Dann respektiert man sich gegenseitig. Dann liebt man sich gegenseitig. Und dann ehren wir Christus mit unserer Ehe. Und wir spiegeln in einer Welt, die das so dringend braucht, wieder, wie Gott Ehe sich gedacht hat. Dass wir in Christus tatsächlich alles haben und alles brauchen, damit wir ein fröhliches, ein glückliches, ein gemeinsames, ein schönes Leben leben können. Wisst ihr, was für mich irgendwann mal die größte Ehre sein wird? Erstens, ich hoffe, es wird so sein, dass eines Tages Gott zu mir sagt, gut gemacht, du treuer und tapferer Knecht. Gut gemacht. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, und ich hoffe, dass wir da hinkommen, ist, dass eines Tages, wenn Annelie und ich alt sind, Leute, junge Ehepaare auf uns gucken und sagen, hey, das sind Vorbilder. Die haben das gut gemacht. Die haben die richtigen Prioritäten gesetzt. Die haben sich immer noch lieb. Das wäre für mich das Größte. Es ist nicht immer leicht. Ehe ist nie immer leicht. Aber es ist es wert, dafür zu kämpfen. Und es ist es wert, dass wir eines Tages, wenn wir alt sind und dann nicht mehr ganz so attraktiv sind und dann hier so zwackt und dort so zwackt, dass wir so eine gemeinsame, innige Verbundenheit haben. Dass wir sagen, hey, wir sind gemeinsam durch dieses Leben gegangen. Und du warst mein Safe Place. Und wir lieben einander. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für euch. Ich möchte euch zum Abschluss noch von einem Mann erzählen. Das ist John Gottman. Und der ist Psychologe, der ist kein Christ, macht nichts. Hat trotzdem was Gutes rausgefunden. Der hat nämlich ganz viele Beziehungen und Ehen untersucht und hat 4 apokalyptische Reiter der Paarbeziehungen festgestellt. Das heißt, es sind 4 Verhaltensweisen, die wirklich eine Ehe ins Off bringen. Und ich will die euch jetzt einfach nur sagen, damit ihr rechtzeitig damit aufhören könnt. Okay? Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, müsst ihr einfach im Internet ein bisschen suchen. Der erste No-Go in einer Ehe ist ein Rückzug oder die innere Kündigung. Wenn man irgendwann mal sagt, mit dir bin ich fertig. Ich reg mich jetzt gar nicht mehr auf. Ist mir egal, mach was du willst. Ich erwarte jetzt von dir nichts mehr. Wenn ihr euch jemals bei so einem Gedanken erwischt, tut Buße. nicht sagen, nicht denken. Das zweite ist, wenn wir dem anderen mit Geringschätzung, mit Verachtung begegnen. Das klingt so, machen wir nie, Verachtung würde ich nie tun. Aber es sind die kleinen Sachen. Es ist dieses typisch. War klar, dass du das nicht machen würdest. Oh, mein Mann. Das ist Verachtung, Leute. No go. Zu keiner Freundin. Nie. Das Dritte. Das kennt jeder von sich. Das ist Rechtfertigung bzw. Blame-Shifting. Das klappt prima im Streit. Ich habe nur, weil du, hättest du nicht, dann hätte ich auch nicht. Führt nirgendwo hin, außer in Desaster. Und der vierte apokalyptische Reiter, was wir nicht tun sollten in unseren Ehen, ist tatsächlich destruktive Kritik. Und jemanden komplett als Person niederputzen. Du bist wie deine Mutter. Unmöglich. Mit dir kann man gar nicht. Du bist insgesamt ein Fehler. No go. Auch nicht in Ansätzen. Ich möchte euch bitten, wenn ihr heute nach Hause kommt, schaut die ganze nächste Woche mal die Art und Weise an, wie ihr miteinander redet. In Kleinigkeiten. Reflektiert euch, hinterfragt euch. Und wann immer ihr entdeckt, dass ihr auch nur so ein kleines bisschen in so eine Richtung geht, stopp, aufhören, nicht weitergehen. Es führt zu nichts. Ich möchte euch stattdessen 3 gute Ideen mitgeben, was ihr machen solltet. Als erstes, geht mal wieder miteinander essen. Face-to-face-Zeiten, wo man sich wirklich begegnet, wo das Handy nicht am Tisch liegt, wo man nicht nebenher noch irgendwas checkt oder noch irgendwas anderes macht, wo die Kinder nicht rumlaufen und irgendwie die Mutter ablenken und man auf 4 Sachen gleichzeitig irgendwo antwortet, sondern wo man sich einfach Zeiten füreinander redet. Redet über diese Predigt. Face-to-face. Das zweite, was ich euch mitgeben wollte, macht doch mal wieder was shoulder to shoulder. Irgendein Hobby, irgendwas, was ihr gerne gemeinsam macht, wo man nicht nur reden muss, sondern wo man einfach mal Spaß haben kann, was gemeinsam machen kann. Spielt Tennis oder gärtnert oder baut ein Haus oder was immer ihr irgendwie als shoulder to shoulder machen wir gerne, machen wir zusammen ansieht, macht das mal wieder. Und das Dritte, da sage ich einfach nur so das Wort und ihr könnt euch den Rest denken. Romance schadet auch nicht. Packt die Dinge wieder neu in eure Ehe. Wenn ihr heute rausgeht, nehmt euch das vor. Wow, Ehe ist ein Geschenk. Habe ich von Gott bekommen. Da können wir gemeinsam dran arbeiten. Wir können sie gemeinsam blühen lassen. Lass uns das tun. Und ich wünsche mir, dass wir in HDH einen Contest haben. Wer hat die glücklichste Ehe? Warum nicht? Und derjenige, der es geschafft hat, brüste dich nicht damit, sondern sei ein Diener derer, die kämpfen und helfe. Denn das Allertollste wäre, wenn wir wirklich lernen würden, wenn wir das schaffen würden, alles, was Ehe gerade momentan einfach angreift und kaputt macht, loszulassen und zu sagen, hey, meine Ehe ist toll und ich freue mich, dass deine Ehe toll ist. Ich freue mich, wenn du blühst. Das ist mein Herz und ich bete für dich, da wo es nicht so ist. Wenn ihr also erkennt, dass es bei irgendjemandem gerade schwierig ist, betet. Betet mit der Person. Stützt sie. Geht gemeinsam den Weg. Es ist nicht so sehr Privatsache, wie wir immer denken. Ich möchte jetzt noch beten. Herr, danke, dass du uns Ehe geschenkt hast. Und dass wir da gemeinsam leben dürfen. Herr, ich möchte dich für die Ehen innerhalb von Haus des Herrn bitten, dass du sie belebst, dass du sie erfrischst, dass du uns neu Hoffnung schenkst, wo wir Hoffnung verloren haben. Herr, ich bitte, dass da, wo wir einander verachten, wo wir einander kritisieren, wo wir gekündigt haben oder dem anderen die Schuld geben, Herr, überführ du uns, veränder unser Herz. Herr, führ du uns zur Buße, führ du uns zur Umkehr. Veränder du Muster, die sich in Jahren eingeschlichen haben und die nicht gut sind. Herr, ich bitte dich, Jesus, komm du neu und lass uns neu erkennen, dass du unser Herr bist, dass du der König bist. Herr, da, wo wir dir halbherzig nachfolgen. Herr, rüttel an uns. Sei du wieder ganz neu der Fokus. Herr, da, wo wir in Gruben gefallen sind, zieh uns raus, Herr. Herr, ich preise dich darüber, dass nichts zu verworren ist, als dass du es nicht herausreißen könntest, als dass du es nicht wieder auf festen Grund stellen kannst, als dass du es nicht reinigen könntest. Herr, komm du. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du einfach alle Ehepaare segnest, dass du ihre Ehen und ihre Familien segnest. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du alle Singles segnest. Jesus, sprich du. Danke, Herr, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen zeigst, dass wir einander höher achten sollen. Egal, wie wir berufen sind. Herr, dass du ein volles Leben für uns hast. Mit allem, was wir brauchen. Amen.